ARD Sounds.
We all made, and you know that, free and equal by the hand of Almighty God.
Es gibt ja diesen Satz, all men are created equal. Das ist der Kernsatz der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
This is our heritage. This is our history.
Das große Gründungsversprechen der USA. Aber was ist davon heute noch übrig?
Thank you very much. Happy birthday, America. Thank you.
Mit Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio in Washington schauen wir auf 250 Jahre USA. Und damit auf Mythos und Wirklichkeit. Was ist aus den Versprechen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung geworden? Und gibt es diesen American Dream überhaupt noch? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Und heute ist noch nicht ganz der 4. Juli, sondern Donnerstag, der 2. Juli. Hi Samuel.
Hallo Elena.
Samuel, der Independence Day, also der Nationalfeiertag am 4. Juli in den USA, der ist eh schon ein großes Ding. Und in diesem Jahr ist es ein nochmal größeres Ding, denn es ist das 250-jährige Jubiläum der USA. Wie begehen die USA dieses Jubiläum unter einem Präsidenten Donald Trump?
Sie begehen es mit einem großen Festival. Zumindest hier in Washington gibt es die Great American State Fair. Das ist ein über 2,5 Wochen währendes Festival auf der National Mall, also dieser historisch aufgeladenen Stätte, die so wichtig ist für die nationale Identität dieses Landes.
Wo diese ganzen Monumente und so sind, ne?
Genau, mit dem Washington Monument, aber eben auch dem Kapitol natürlich, dem Parlamentsgebäude, bis runter zu all den Denkmälern über geführte und gewonnene Kriege, Erfolgsgeschichten, bis hinter zum Bürgerkrieg, dem einenden nationalen Moment. Und auf diesem Gelände findet nun diese Messe statt mit ganz viel Klischee, also mit ganz viel Rodeo und mit Gartenschau und mit Autorennen und mit sehr viel Feuerwerk und Nostalgie. Also es gab jetzt die erste Auftaktveranstaltung auf der National Mall, auch mit Donald Trump und mit all dem, was uns Europäern manchmal so ein bisschen klebrig vorkommt an Patriotismus. Also ganz viel Musik, God bless the USA, I'm a real American, Halleluja. Kampfflugzeuge in Formation, die dann über die Mall gedonnert sind in den blendenden Sonnenuntergang rein. Es wurde viel gebetet für Gottes Segen für Amerika, die Geschichte von der Revolution nochmal nacherzählt. Und man merkt schon, dass es selbst nach amerikanischen Maßstäben in diesem Jahr besonders patriotisch zugehen soll. Auch für ein besonderes Publikum, das eher vom Land kommt, christlich betet, sehr weiß ist. Und das sind auch die Menschen, die bei dieser Auftaktveranstaltung gewesen sind. Und es sind auch nicht, muss man sagen, unfassbar viele gewesen. Ich habe vielleicht so 10.000 geschätzt. Aber man merkte an dieser Veranstaltung und an der Rede, die Donald Trump dort gehalten hat, dass das eine besonders politische Variante dieses Jubiläums wird.
Well, thank you, Lee, and hello, Washington, and a very big hello to America. Thank you.
Für diese Eröffnungsfeier war ein musikalisches Programm geplant. Da sollte eine Country-Sängerin auftreten, die hier relativ bekannt ist. Da sollte ein Rapper auftreten. Da sollten so Stars aus den 80ern sich wiederfinden, bis hin zu Milli Vanilli, an die man sich in Deutschland noch erinnert. Aber die haben alle wieder abgesagt. Und zwar, weil sie, die haben das unterschiedlich deutlich gesagt, aber einige sehr deutlich, weil sie fürchten mussten, dass diese Veranstaltung eine politische wird und eben kein nationaler Feiertag, sondern dass sie sich letztlich auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump wiederfinden. Und deswegen wurde das ganze Programm geändert.
Our country will celebrate one of the most monumental milestones in human history.
Und Donald Trump hat sich selber zum Headliner dieses ersten Abends an diesem Festival gemacht, auch aus Mangel an Alternativen.
There has never been anything like the United States of America, and together we are making it bigger and better and stronger.
Normalerweise ist der 4. Juli ein Volksfest für alle Amerikaner, hat nicht so ein wirklich politisches Drehbuch. Wenn du in einer Kleinstadt wohnst, irgendwo in Kansas, dann gehst du mit deiner Familie picknicken, da gibt es vielleicht eine Parade von dem lokalen Feuerwehrverein. Die Kinder dürfen ein bisschen länger aufbleiben, weil abends ist Feuerwerk. Der Staat organisiert da nicht viel, der hält sich eher raus. Es geht ums Volk, nicht um die Regierung. Frühere Präsidenten haben, egal von welcher Partei, dieses Datum eher zu einem Fest für das ganze Land gemacht. Aber Donald Trump zentralisiert diese Feier. Er inszeniert sie präsidial und verbindet sie mit seinen politischen Botschaften. America is back.
Das eine sind ja so offizielle Feiern, also da kann man ja ganz viel auffahren. Das andere ist ja auch, ob sich so ja, die Bevölkerung darin wiederfindet. Wie ist denn das in diesem Jahr in den USA? Mit was für einem Gefühl begehen die Amerikanerinnen und Amerikaner in diesem Jahr dieses Jubiläum?
Na, mit einem Gespaltenen. Einerseits ist dieses Jubiläum natürlich eine Gelegenheit, nicht nur für die Regierung, sondern wirklich auch für viele Amerikaner zu sagen, hey, wir haben es 250 Jahre weit geschafft und so viele Erfolge zu feiern als Nation, lass uns das doch gemeinsam tun. Auf der anderen Seite ist da momentan ein sehr weit verbreitetes Gefühl, dass es Amerika gerade nicht besonders gut geht. Wenn du Umfragen dir anschaust, das hat gar nicht so viel mit der politischen Zugehörigkeit zu tun, dann ist eine Mehrheit der Amerikaner der Meinung, dass es gerade Amerika auf einem nicht so guten Weg ist. Wirtschaftlich fühlt es sich einfach nicht so an, als sei da gerade besonders viel Erfolg da. Die geopolitische Weltlage ist ziemlich kompliziert und die Frage, inwiefern sich die persönlichen Wünsche verwirklichen lassen, da ist gerade viel Pessimismus in diesem Land. So, auf der anderen Seite ist da dieser Präsident, der ständig permanent diese Erfolgsgeschichte wiederholt. Amerika, the hottest country in the world. Hier, America is back. Es war mal kurz weg, kann sein, aber jetzt, wo ich da bin, geht's wieder bergauf.
Lass uns jetzt aber auch einmal kurz in so eine richtige kleine Geschichtsstunde einsteigen, dazu, was hier eigentlich gefeiert wird. Denn der Gründungsmythos der USA, also die Geburtsstunde vom American Dream vor 250 Jahren, wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Warum ist diese Declaration of Independence so wirkmächtig bis heute?
Das ist eine ganz große Frage und eine ganz wichtige Geschichte für fast alle Amerikaner. Wenn du irgendeinen Grundschüler fragst in Idaho oder in Iowa oder in Texas, dann weiß er, diese Geschichte zu erzählen, weil er sie schon im Kindergarten gelernt hat. Die geht ungefähr so. 1776 waren da 13 Kolonien von der britischen Krone. Die fühlten sich aber vom König von England sehr ungerecht behandelt. Deshalb haben sie sich zusammengeschlossen in einer amerikanischen Revolution gegen den tyrannischen König. Und obwohl die britische Armee ihnen ganz doll überlegen war, haben sie mit Tapferkeit und Vaterlandsliebe die Briten vertrieben und waren fortan eine Nation. Das ist historisch mindestens mal ein Mythos, auf jeden Fall sehr viel komplizierter in der historischen Wahrheit. The British had more men, more guns, more ships. Bei dieser Eröffnungsveranstaltung war es Jocko Willink. But we had something the British did not have. Das ist ein Podcaster, ist ein Autor, aber eigentlich vor allem ein verrenteter Offizier bei den Navy Seals. The British soldiers and officers, they were subjects of the king. Es ist also ein Soldat, der eine sehr große Reichweite hat, ein großer Anhänger von Donald Trump und der diese historische Gründungsgeschichte jetzt in dieser Zeit rund um das Jubiläum immer wieder erzählt und zwar aus dieser sehr gefärbten Richtung. We had a will to win unlike anything they had ever seen before. And because of that will, we did win.
Ich habe ja schon gesagt, kleine Geschichtsstunde, ein bisschen Nachhilfe. Wie war es denn nun wirklich, wenn vieles davon Mythos ist?
Also diese Rebellion war damals sehr umstritten unter den Kolonisten. Die meisten waren eher apathisch. Einige hielten das für einen Verrat und wollten dem König lieber loyal bleiben. In Großbritannien gab es ja schon die parlamentarische Monarchie. Das heißt, es waren Parlamentsbeschlüsse, gegen die sich die Kolonien da gerichtet haben, nicht gegen den König. Die britische Armee war äußerst beschäftigt zu der Zeit und hätte sie nicht deutsche Truppen hier gehabt in den USA, das waren so Mietsoldaten aus Fürstentümern, dann wären sie ganz aufgeschmissen gewesen. Und was man gerne unterschlägt, die Rebellen hatten ganz viel Hilfe aus Frankreich, Waffen, Offiziere, Soldaten, Schiffe, haben die Franzosen geschickt ohne Ende, um Großbritannien zu schaden. Aber das größte Missverständnis ist, dass die meisten Kolonien eigentlich gar keine Nation werden wollten. Die USA haben sich für unabhängig erklärt, ja, Aber es war vollkommen ungeklärt, ob man wirklich eine gemeinsame Nation sein will oder vielleicht eher so ein loser Staatenbund, so ein Club, in den man eintreten kann, wieder austreten kann. Diese Frage haben sie erst 100 Jahre später in einem blutigen Bürgerkrieg geklärt. Was aber geblieben ist von damals, das ist dieses große Versprechen.
Our forefathers knew that there was something more important than king and crown.
Hier bei uns gibt es keinen König. Hier bei uns hat jeder das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Streben nach Glück.
For them, the most important thing was freedom. All men created equal, endowed by our Creator with the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness.
Und dieses Versprechen, das ist das, was so wirkmächtig geblieben ist bis heute, dass es eben nicht nur eine politische Unabhängigkeit ist, sondern auch mit Möglichkeiten für jeden einhergeht, die man an anderen Stellen dieser Welt damals nicht hatte.
Und es war ein Versprechen, was dazu geführt hat, dass ganz, ganz viele Menschen auch aus Europa in die USA ausgewandert sind damals.
Absolut. Es ging dann auch sofort um die Frage, wie viele wollen wir eigentlich reinlassen? Wer gehört eigentlich dazu? Woher setzen wir uns eigentlich zusammen? Also dieses Versprechen ist nicht gleichzusetzen mit einer Einladung an alle Welt, aber es hat genau so gewirkt.
Und es gibt da aber diesen einen Schlüsselsatz. Welche Bedeutung hat der bis heute?
Na, die Unabhängigkeitserklärung beginnt mit dem Satz All men are created equal. Also alle Menschen sind gleich geschaffen. Großartiger Satz. Geschrieben von Thomas Jefferson, war ein ganz brillanter Rhetoriker. Es meinte erstmal nur, dass da kein König über den anderen Man, über den anderen Menschen steht. Und mit All men sind in dieser Phase tatsächlich aber erstmal weiße, protestantische, landbesitzende Männer gemeint. Die haben damals Politik gemacht. Das war eine sehr kleine Elite. Deren Freiheit ist gemeint, deren Gleichheit. Nicht die jedes kleinen Bauern oder der Frauen in der Gesellschaft, schon gar nicht die von 10.000 Sklaven im Land oder der Menschen, die schon vorher da waren, die amerikanischen Ureinwohner.
Dieses All men are created equal, ist es dann nicht eigentlich auch eher so eine Art Gründungslüge?
Naja, wir neigen ja alle zur Erinnerung mit Goldrand manchmal, gerade bei runden Geburtstagen. Und das ist auch in der Geschichte der Vereinigten Staaten so. Ja, damals wird zunächst versprochen, all men are created equal, aber selbst als die Sklaverei nach dem Bürgerkrieg 100 Jahre später formal abgeschafft ist, dauert es ja nochmal 100 Jahre der Gewalt durch Ku Klux Klan und andere dutzenden Gruppen, der staatlichen Rassentrennung, des alltäglichen Rassismus, bis Menschen wie Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X und viele andere tatsächlich ihre Freiheit erkämpfen.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
I have a dream, ich habe einen Traum von einer gleichberechtigten Gesellschaft, in der jeder die Möglichkeit hat, die versprochen worden ist.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Aber das ist ein Traum, weil es momentan, wir reden von den 1960er Jahren, einer Zeit der Rassentrennung, des alltäglichen Rassismus, der Gewalt, weil es momentan eben noch nicht eingelöst wird.
I have a dream today.
Es hat dann also nochmal eine ganze Bürgerrechtsbewegung gebraucht, die das eingefordert hat, was ihnen die Gründerväter fast 200 Jahre vorher ja versprochen haben. Den Frauen ging es ähnlich. 1920 wird das Wahlrecht geregelt. Das ist erst der 19. Zusatzartikel zur Verfassung. Und auch die Ureinwohner werden erst in den 20er Jahren zu Staatsbürgern, dürfen erst 1954 alle wählen. Da sind schon viele von ihnen in beiden Weltkriegen für die USA gestorben. Es gibt immer wieder im Laufe der Zeit Feindbilder, die verdächtig sind, irgendwie nicht amerikanisch genug zu sein, nicht dazu zu gehören. Benjamin Franklin hat schon 1751 vor der Staatsgründung, hat er schon, ist aufgeschrieben, ist verbürgt, fand er schon, dass in Pennsylvania viel zu viele Einwanderer sind, die da nicht hingehören, die sich nicht anpassen wollen. Die Sätze kennen wir bis heute. Die Katholiken, die Iren, die Deutschen, die Franzosen, die Chinesen später, irgendwann die Kommunisten, heute die Mexikaner. Irgendwer ist immer verdächtig, unamerikanisch zu sein. Und Immer wieder machen Präsidenten und Parteien und Menschen diese Frage wieder auf, wer ist eigentlich US-Amerikaner und wer nicht. Es gibt eine riesige Spannung also zwischen diesem Versprechen von 1776, das Recht auf Leben, Freiheit, das Recht auf Streben nach Glück für alle und eben der Frage, für wen dieser amerikanische Traum eigentlich wahr werden darf oder werden soll. Diese Spannung, das ist kein Randaspekt in der amerikanischen Geschichte, das ist die amerikanische Geschichte selbst. Diese Frage ist ihr ganz wesentlicher Kern.
Nichtsdestotrotz kommen ja bis heute Menschen aus vielen, vielen Teilen der Welt oder versuchen es zu schaffen, in die USA einzuwandern, eine Green Card zu bekommen, weil da eben auch dieses Versprechen gilt, das auch abgewandelt ist von diesem All Men Are Created Equal. Hier kannst du es schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das Versprechen vom sozialen Aufstieg. Inwiefern gilt der eigentlich immer noch?
Naja, also er ist bis heute nicht vollständig eingelöst. Das würde kaum jemand unterschreiben, dass es tatsächlich ein Gleichheitsversprechen wäre im Sinne von jeder hat hier dieselben Möglichkeiten, dieselben Chancen. Bis heute ist es so, dass da immer wieder ein Reality-Check stattfindet, nachdem man möglicherweise an Grenzen stößt, an gläserne Decken, an tatsächliche Grenzen, physische, hinter denen es nicht weitergeht, aber eben auch auf der Leiter des sozialen Aufstiegs möglicherweise mal eine Sprosse fehlt. Das wird in Kauf genommen, weil man sagt, naja, aber die Möglichkeit ist ja schon mehr als in anderen Staaten. Das Recht, dass ich mir überhaupt nicht versuchen kann an diesem sozialen Aufstieg. Aber dieser American Dream ist nach wie vor ein unfassbar wirkmächtiges Motiv. Er führt dazu, dass Menschen 3, 4 Jobs annehmen auf einmal. Er führt dazu, dass Menschen aus aller Welt hierher kommen wollen. Und er führt dazu, dass ganz viel Verantwortung auf das Individuum übertragen wird. Dass es heißt, du hast dich vielleicht nur nicht doll genug angestrengt, wenn du scheiterst. Das ist kein strukturelles Problem, sondern ein persönliches, ein individuelles. Das wiederum ist dann auch manchmal ein Hindernis, wenn es darum geht, solche systemischen Fragen anzugehen und zu gucken, ja, warum haben wir denn so wenig soziale Gerechtigkeit? Warum haben wir denn so einen schlechten Bildungsstand, obwohl wir so eine große Industrienation sind? Und der American Dream ist eine Klammer, die das gemeinsame Streben nach Glück zusammenhält. Aber das ist um Gottes Willen kein Versprechen, keine Geschäftsbedingung, die man irgendwie einklagen könnte. Das tut die amerikanische Gesellschaft nicht.
Die Lebenswelten driften auseinander. Großstädter wählen mehrheitlich die Demokraten. Auf dem Land haben die Republikaner zuletzt immer mehr zugelegt. Die Medien verstärken die Spaltung, auch weil sich damit Geld machen lässt. Konservative Sender beschreiben das Land als eines im Niedergang und bieten Trump als Retter an.
Wenn man sich jetzt so die Geschichte der USA anschaut, und du hast es ja auch schon angesprochen, waren die nicht eigentlich schon immer eine gespaltene Nation?
Na, zumindest mal ist der Name ein Euphemismus. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren nicht immer wirklich vereinigt, sondern es geht schon bei der Staatsgründung los mit einem massiven Misstrauen der 13 Gründungskolonien untereinander. Man war von Anfang an tief skeptisch über die Frage, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Könnte der eine den anderen über den Tisch ziehen und ist nicht jeder Einzelne für sich viel besser dran? Und es gibt in weiten Teilen der USA schon immer, seit im Prinzip der Gründung, das Gefühl, die Wahrnehmung, dass die USA regiert werden von einer politischen und kulturellen Elite, die an den Küsten wohnt. Dieses Gefühl wird heute bestärkt vom aktuellen Präsidenten Donald Trump und seiner Bewegung Make America Great Again. Die sagen immer wieder, die da oben, die entscheiden über deinen Kopf hinweg, die denken, sie wüssten, was gut für dich ist, dabei weißt du das doch am besten. Und diese Ansprache führt dazu, dass bei vielen Menschen, die sich übergangen fühlen, plötzlich eine Wahrnehmung stattfindet, weil sie hören, es ist okay, wenn du mitbestimmen möchtest, welche Menschen hier welche Rechte haben, das ist okay und so. Auch egal, was die Zahlen oder die Daten sagen, was du empfindest, ist richtig. Das sind Ressentiments, das sind Stimmungen, die verfangen besonders stark im Süden, aber sie verfangen heute auch entlang von neuen Linien, nämlich zum Beispiel entlang von Stadt und Land, von Küste und Kernland, nicht nur Norden und Süden. Und es ist wichtig zu verstehen, dass da kein heimliches Unrechtsbewusstsein ist, sondern man fühlt sich absolut im Recht. Das ist doch gesunder Menschenverstand. Das ist doch Common Sense. Ein Motto, das sich schon die amerikanischen Revolutionäre für sich beansprucht haben. Es ist also eine uramerikanische Tradition, so zu denken, gegen die da oben zu sein, gegen die Eliten zu sein und das Recht des kleinen Mannes durchzusetzen. Notfalls auch mit Gewalt.
Wenn Trump von Make America Great Again spricht, in welches Amerika will er denn zurück?
Donald Trump bietet eine Nostalgie an, zurück in eine Zeit, in der alles sehr viel einfacher war. Das ist vor allem etwas, das in den 80er Jahren spielt, wenn wir mal so zurückgucken, politisch, aber auch wirtschaftspolitisch. Es ist eine Zeit, in der die USA in der Weltpolitik die Guten sind. Es herrscht noch Kalter Krieg, die Bösen sind die anderen. Und wirtschaftlich, sozial läuft es eben so, wie es versprochen war. Alle werden immer reicher, manche sehr viel schneller als andere, aber das ist okay, weil am Ende ist genug für alle da, das Wachstum reicht für alle. Und seitdem fühlt es sich für viele Amerikaner so an, ist die Welt schrecklich kompliziert geworden. Ja? Plötzlich ging es nicht mehr für alle bergauf, sondern die Inflation hat die Lohnentwicklung überholt, viele Leute werden de facto ärmer. Und die einen sagen, ja, das liegt daran, dass du hier in einer ungerechten Gesellschaft bist und wir müssen die Spielregeln verändern und mehr Umverteilung machen. Donald Trump hat eher den Ansatz, bietet eher die Interpretation an, das liegt daran, dass die da oben nicht wollen, dass du vorankommst. Und deshalb müssen wir das gesamte politische Establishment austauschen gegen einen Outsider wie mich. Ich lege dann die ganze Korruption trocken und mache die ganzen Regulierungen weg und die ganze Diversitätspolitik, Identitätspolitik, die ist schuld, dass du nicht vorankommst. Das hemmt dich alles und die hohen Steuern und so, das mache ich alles weg. Also der Ansatz, diesen Frust zu kanalisieren und zu verarbeiten, politisch zu kapitalisieren, der ist da. Und der wird auch sehr erfolgreich gemacht, momentan vor allem in diese konservative Richtung. Und diese Bewegung Make America Great Again, die referiert in ihrer Ansprache ganz, ganz stark auf das Versprechen des Gründungsmythos der USA. Sie referiert darauf zu sagen, ja, hast du nicht auch das Gefühl, dass hier was schiefläuft? Dass du vergessen wirst, dass du überhört wirst. Hier hast du die Möglichkeit, die Kontrolle über Amerika zurückzugewinnen und so weiter und so fort. Also rhetorisch geht das ganz, ganz stark in diese Richtung. Und das ist aber nicht die erste und nicht die letzte Bewegung in der Geschichte dieses Landes, die das versucht. Denn das Einlösen des Partizipationsversprechens, jetzt wirst du gehört, das gelingt Make America Great Again ja auch nur in Teilen.
Welche neue Erzählung bräuchten die USA für die kommenden 250 Jahre?
Ich glaube, es ist eine große Sehnsucht da, durchaus wieder zu einer gemeinsamen Rennerzählung zurückzufinden. Und in den nächsten 250 Jahren wird der Streit darum, wer gehört dazu, für wen gilt welches Versprechen, das wird immer weitergehen. Aber die Geschichte der USA legt nahe, dass diese aktuelle Entwicklung des Auseinanders und der Abwärtsbewegung nicht bodenlos ist. Sondern wenn wir auf 250 Jahre zurückgucken, dann sehen wir, dass es wirtschaftlich sowieso immer auf und wieder ab und wieder aufgeht. Aber dass es auch politisch schon öfter Phasen gegeben hat, in der es Power Grab gegeben hat, in der Machtkonzentration stattgefunden hat, so wie jetzt im Weißen Haus. Lincoln oder Roosevelt in Kriegszeiten oder ja, auch Nixon war so ein Beispiel vor Trump. Darauf folgte fast immer so ein Gummiband-Effekt. Also, dass die Institutionen, das Parlament, die Gerichte, das Volk, dass die sich die Macht dann auch wieder zurückgeholt haben. Darauf kann man sich jetzt nicht verlassen, so funktioniert Geschichte nicht, aber sie wiederholt sich halt häufig doch. Und ich glaube auch, dass die Erzählung dieser konstanten Bedrohung, dieses permanente sich gegeneinanderstellen, der Feind ist in deiner Nachbarschaft, das ist kein nachhaltiges gesellschaftspolitisches Konzept. Aber die Frage, wo geht's denn hin mit uns von hier aus, die ist gerade sehr offen. Und da ist eine gemeinsame Antwort nicht wirklich in Sicht, aber ich glaube, dass sie gewünscht ist.
Die USA haben ja super viele Leitsätze und interessanterweise kennen wir ja auch sehr viele davon hier, weil es einfach eine so mächtige auch Kulturnation ist. Also ich denke da an Land of the Free, out of many one. Gibt es einen Satz, wo du sagen würdest, ja, das ist einer, der gilt noch, der ist treffend, der könnte jetzt ein Leitsatz für die Zukunft sein in den USA?
Das ist eine schöne Frage. Es kommt jetzt gerade sehr drauf an, wen man fragt. Also dieses E pluribus unum, in Vielfalt geeint, out of many one, diese Idee, die ist gerade ein bisschen in die romantische Ecke gestellt. Das kann ich gerade nicht erkennen, diese Einigkeit, ja, dass man irgendwie bei allen Unterschieden trotzdem was Gemeinsames macht. Nein, der Zeitgeist ist gerade eher die Aufteilung in Fraktionen, die einander nicht vertrauen. Ein ganz anderes großes Motto, das momentan sehr stark verfängt, das jetzt auch im Zuge von 250 Jahren immer wieder zitiert wird und ganz eng verwoben wird in God We Trust, ja, das Motto vom Gottvertrauen der Nation. Das haben sich die USA entgegen der populären Wahrnehmung nicht von Anfang an gegeben, sondern erst im Kalten Krieg, um sich abzugrenzen von der atheistischen Sowjetunion. Meine Lieblingsformulierung, die ich wählen würde, steht im ersten Satz der Verfassung. A more perfect union wollen die Amerikaner sein. Und das rührt mich immer noch ein bisschen, weil ich daraus lese, dass sie auch damals schon genau wissen, dass sie nicht perfekt sind. Und dass sie es auch nie sein werden, weil das nicht geht. Sondern dass das ein Ideal ist, dem sie nachstreben wollen. Das ist kein erfülltes Versprechen, sondern das ist ein laufendes Projekt, das immer wieder neu verhandelt werden muss, das auch immer wieder scheitert, aber das auch immer wieder weitergeht. Und das ist vielleicht der ehrlichste Satz für die USA für die nächsten 250 Jahre.
Das ist doch ein schönes Ende für diese Folge. Danke, Samuel.
Ich danke euch.
Samuel Jakisch ist aus dem ARD-Studio in Washington und hat mit uns über den Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika genau 250 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung gesprochen. Alle Updates zum Nationalfeiertag, dem Independence Day am 4. Juli, findet ihr selbstverständlich bei tagesschau.de. Und ihr könnt mit FKM tiefer in die US-Politik und Gesellschaft eintauchen. In den Shownotes findet ihr einen direkten Link zu all unseren USA-Folgen. Und morgen schauen wir auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im September. Dort liegt die AfD in Umfragen stabil in Führung und der Spitzenkandidat Sigmund Ulrich, der will der erste AfD-Ministerpräsident in Deutschland werden. Welche Folgen hätte das für Sachsen-Anhalt und auch für ganz Deutschland? Autor dieser Folge ist Jakob Marlon Müller. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion: Lorenz Kersten, Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung: Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Wenn Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni nach Hause kommt, hat er häufig noch viele Fragen. Und die klärt er dann mit seiner Frau, der US-Amerikanerin Jiffer Bourignon. Was passiert da gerade unter Donald Trump in ihrer zweiten Heimat? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, spricht das Ehepaar einmal pro Woche über das, was ihre Freunde und Familie in den USA bewegt. Hört da doch gern mal rein, zum Beispiel in der ARD Sounds App.